Willkommen zu einer neuen Folge von Mind Meets Machine, dem KI-Podcast der EuroFH, in dem wir über die Zukunft von Bildung, Arbeit und Gesellschaft im Zeitalter der künstlichen Intelligenz sprechen. Wer sind wir? Ich bin Vera Lenz-Käsekamp und Präsidentin der EuroFH. Und mit dabei habe ich heute meine Kollegin Julia Jochim. Stell dich doch gerne auch noch mal kurz vor.
Ja, ich bin Julia und ich bin an der EuroFH verantwortlich für das Thema digitale Lehre und KI.
Unser heutiger Gast ist Professor Dr. Nils Pinkwart. Er ist Vizepräsident für Lehre und Studium der Humboldt-Universität zu Berlin und wissenschaftlicher Leiter des KI-Campus, der wohl größten und vor allem auch kostenlosen Lernplattform für künstliche Intelligenz in Deutschland. Nils, herzlich willkommen. Stell dich doch gerne einmal kurz vor.
Ja, sehr schön, dass ich hier bei der heutigen Podcast-Folge mitwirken darf. Ja, ich bin in Berlin tätig, primär an der Humboldt-Universität. Mein Hintergrund ist in der Informatik. Ich bin Professor für Didaktik der Informatik und Gesellschaft, aber aktuell auch Vizepräsident an der Humboldt-Universität und parallel noch unter anderem am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, wo ich das Educational Technology Lab leite.
Und das ist ja sehr spannend, weil du ja zudem auch noch wissenschaftlicher Leiter des KI-Campus bist. Vielleicht erklärst du uns einmal ganz kurz, was es mit diesem Projekt auf sich hat und wie deine Rolle dabei ist.
Gerne. Das Projekt KI-Campus ist eine Initiative, die es schon eine ganze Zeit lang gibt, seit 2019. Dort ist die erste Förderphase des Projektes durch das seinerzeitige BMBF gestartet, wurde dann gefolgt von einer zweiten Förderphase. Da hieß das dann KI-Campus 2.0. Und mittlerweile sind wir eine relativ große Veranstaltung. Und die aktuelle Förderung durch das BMFTR heißt KI-Kompetenzen an Hochschulen stärken. Schlussendlich also eine Reihe von Förderprojekten, die das gemeinsame Ziel haben, in unterschiedlichen Ausbaustufen, nenne ich das mal, dafür zu sorgen, dass KI-Kompetenzen in Deutschland über freie Bildungsmaterialien weiter ausgeprägt werden. Und das tatsächlich schon gestartet deutlich vor einer Zeit, als der ChatGPT-Moment uns alle erwischt hat. Ach ja, und meine Rolle als wissenschaftlicher Leiter, so ein Projekt der Größenordnung mit vielen Millionen Förderungen über viele, viele Jahre, benötigt natürlich auch eine wissenschaftliche Leitung. Die fachliche Leitung, die Koordination erfolgt durch den Stifterverband in allen diesen Projektiterationen. Ich selbst bin für die wissenschaftlichen Aspekte der KI-Campus-Projekte zentral verantwortlich, insbesondere auch von meinem eigenen Hintergrund als Informatikdidaktiker, aber auch als jemand, der sich mit den zentralen Funktionen, die künstliche Intelligenz in Bildungstechnologien wahrnehmen kann, seit vielen, vielen Jahren beschäftigt.
Ja, du sagst ja selber, der KI-Campus ist ja gestartet, bevor ChatGPT und Konsorten das ganze Thema KI so in den Blickpunkt der Öffentlichkeit katapultiert hat. Das heißt, das Projekt hat sich ja wahrscheinlich schon ziemlich stark verändert, nehme ich mal an, weil ja 2019, sagtest du ja, hat das angefangen, da war das ja noch nicht so ein Massenthema und die Zielsetzung vielleicht auch eine andere. Hat sich da was verändert jetzt durch diesen KI-Hype oder wie man das jetzt nennen will?
Natürlich hat sich in dem Projekt und letztendlich auch in dem Konsortium, das das Projekt trägt, im Laufe der Zeit so einiges verändert. In der Vorphase zu der ersten Förderung, also in den Jahren 2016, 17, 18, war es letztendlich eine Idee aus dem DFKI von Wolfgang Walster, der seinerzeitigen Leitung gewesen, dass man in Deutschland sehr viel mehr KI-Kompetenz aufbauen müsste. Und die Idee seinerzeit war dann zunächst mal gewesen, dass über eine Plattformen mit Open Educational Resources zu realisieren und in einem Konsortium, in dem zunächst überhaupt gar keine Universitäten, Hochschulen vertreten waren. Das hat sich im Laufe der Zeit deutlich verschoben, dass das Konsortium, immer geleitet vom Stifterverband, sich doch umstrukturiert hat und heute aus einer ganzen Reihe von Universitäten und auch assoziierten Partnerschaften besteht, damit insbesondere KI-Kompetenzen in Studiengänge, in die hochschulische, letztendlich aber auch in die schulische Bildung integriert werden können. Und ich glaube, das Volumen, was mittlerweile an Seitenaufrufen, an Zertifikaten etc. Realisiert worden ist, ist dann schon auch eine quantitative Veränderung. Wir haben mittlerweile auf unseren Videoaufrufen, über die Plattform, die bespielt werden, glaube ich, über 7 Millionen Aufrufe, über 2 Millionen individuelle BesucherInnen, also auch schon wirklich quantitativ eine ganze Menge. Das hätten wir uns am Anfang der Förderung vor 7 Jahren kaum so vorstellen können.
Und du hast es ja auch gerade gesagt, dass es braucht ja auch KI-Kompetenzen. Und wenn wir mal den Blick lenken auf Studierende, Lehrende, Berufstätige oder Führungskräfte, also ganz verschiedene Stakeholder, denkst du denn, dass es da auch unterschiedliche KI-Kompetenzen braucht oder ob wir eigentlich von gleichen sprechen können?
Ich glaube, man kann das, glaube ich, ganz gut beantworten über die Kompetenzmodelle, die im Moment auch in den letzten Jahren ja mit KI-Bezug oder auch beispielsweise unter der Überschrift Future Skills in der EU beispielsweise, das DIC-Comp-Modell. Es gibt eine ganze Reihe dieser Kompetenzmodelle, die in aller Regel auch Kompetenzstufen vorsehen. Natürlich ist es so, dass Kompetenz, dass Niveaus, die man beispielsweise jetzt für Schülerinnen und Schüler ansetzen würde, nicht das gleiche sind für Berufstätige, die in einem Beruf mit KI-Professionen tätig sind. Nichtsdestotrotz kann man aber, glaube ich, schon sagen, dass es grundlegende Kompetenzbereiche gibt. Zum Beispiel gehört dazu, dass aus einer Tradition der Informatikdidaktik herausgedacht, dass es ein gewisses technisches Verständnis in dem Fall von KI und vielleicht auch von generativer KI gibt, um grundsätzlich zu verstehen, wie diese magisch wirkende Maschine denn letztendlich im Prinzip funktioniert. Und das ist sicherlich beispielsweise für Studierende vielleicht unterschiedlich ausgeprägt, je nach Studiengang auch je nach letztendlich Erfahrungsniveau. Der zweite Kompetenzbereich ist die konkrete Nutzung, also eine kompetente Handhabung dieser mächtigen Werkzeuge. Und ein dritter Kompetenzbereich handelt eher von der Wirkung, von der Auswirkung dieser Technologie. Was macht das eigentlich beispielsweise mit meiner Profession oder auch mit meiner Mannschaft, die ich führe in einem Unternehmen? Was macht das mit meiner Lehre oder mit meinem Studium, wenn zunehmend KI beispielsweise Einzug findet? Und diese drei Perspektiven, die technische, die Nutzungs- und die Auswirkungs- und Wechselwirkungsperspektive, sind alle sehr, sehr wichtig für unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Personen, unterscheiden sich aber natürlich in der konkreten Ausprägung dann doch massiv.
Ja, das ist ja was uns dann ja auch gelegentlich begegnet, also bei Studierenden oder auch sonst im Umfeld, dass es Leute gibt, die sagen, ja, also KI, das spielt jetzt in meinem Berufsfeld nicht wirklich eine Rolle. Also gerade bei Leuten, sagen wir mal, aus menschennahen Berufen, sei es jetzt aus der sozialen Arbeit oder aus der Pädagogik oder so. Was wäre deine Antwort darauf? Also würdest du sagen, es gibt schon grundlegende Fähigkeiten, die man heute haben sollte oder Dinge, die man verstehen sollte rund um KI? Oder gibt es wirklich Leute, die sagen können, ja, nee, da kann ich mich raushalten, das betrifft mich irgendwie nicht? Wie ist da deine Einschätzung?
Ich glaube, der Grad dessen, wie relevant KI-Kompetenzen für unterschiedliche, sage ich jetzt mal, Berufsfelder sind, der variiert schon. Beispielsweise Personen, die sehr stark sozusagen beispielsweise handwerklich unterwegs sind, sind sicherlich im Moment von den ChatGPT und anderen Sprachmodellen weniger betroffen als Personen, die Schreibtischtätigkeiten haben. Ich glaube aber schon, dass es in den meisten Berufen Dinge gibt, bei denen KI schlicht eine Relevanz hat, weil sie beispielsweise auch entlasten kann. Und das ist zum Beispiel auch im pädagogischen Bereichen tätig, wo wir beispielsweise in Schulen doch einen hohen Grad an Korrespondenz, an Dokumentation und an anderen Dingen haben, bei denen KI Personen entlasten kann. Speziell im pädagogischen Bereich ist es ja letztendlich auch so, dass es keine richtig gute Strategie ist, die Augen zu verschließen und zu sagen, KI geht mich nichts an. Weil, naja, in Schule, Hochschule etc. geht KI ja nicht dadurch weg, dass man es ignoriert. Sodass letztendlich die Anforderungen, sich mit KI auseinanderzusetzen, schon variieren. Und es aber schon, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Belange von Professionen gibt. Beispielsweise Führungskräfte kommen kaum umhin. Da ist in ganz, ganz wenigen Branchen, wenn es um strategische Fragen geht, die Möglichkeit gibt zu sagen, naja, KI spielt bei uns eigentlich keine Rolle.
Wobei man ja dazu sagen muss, es ist ja eigentlich nicht nur eine berufliche Kompetenz. Gerade wenn wir uns angucken, zum Beispiel die sozialen Medien werden mit KI-Content geflutet. KI kann benutzt werden, um Fake News zu erzeugen und so weiter. Es ist ja letzten Endes auch eine persönliche Kompetenz zu einem gewissen Grad, sich mit dieser Technologie auszukennen, würde ich jetzt mal sagen, die ja jetzt nicht nur sich auf den Beruf abzielt, ne?
Natürlich, natürlich. Wir kamen ja eben mit der Frage, ob das denn in unterschiedlichen Berufen sich unterschiedlich auswirkt. Wenn wir jetzt mal auf die Kompetenzbereiche beispielsweise schauen, die das DIC-Comp Kompetenzmodell der EU definiert, dann sind es ja genau Bereiche, die zum Beispiel Sicherheit, Wohlbefinden und verantwortungsvolle Nutzung von allgemeinen digitalen Technologien und damit natürlich auch KI adressieren. Genauso wie zum Beispiel Problemerkennung und Lösen, eine Informationssuche, zunehmend wichtig auch in Informationsbewertung, Verwaltung, Kommunikation über auch zunehmend KI-gestützte Plattformen und die entsprechende Zusammenarbeit, aber auch die Frage, wie Inhalte erstellt werden können, wie Inhalte auch bewertet werden können. All das sind Dinge, die jetzt gar nicht so einen starken Professionsbezug haben, sondern in der Allgemeinbildung, in der Persönlichkeitsbildung auch sehr, sehr wichtig sind.
Na eben, also und das Thema KI-Weiterbildung boomt ja jetzt auch gerade. Es gibt ja unermesslich viele Angebote. Ich bin auf mehreren Newslettern gelandet, wo ich quasi fast täglich solche Angebote reingespült kriege. Wenn jetzt jemand sagt, ich möchte mich da eigentlich weiterbilden, woran erkennt man aus deiner Sicht gute und nachhaltige Angebote? Also, weil man wird ja wirklich überflutet. Die Preise für solche Fortbildungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Was würdest du jemandem raten, der sich wirklich informieren will? Weil man kann ja schnell den Überblick verlieren in diesem Boost.
Naja, ich glaube, es hängt so ein bisschen davon ab, was für eine Art von KI-Weiterbildung die Frage jetzt adressierte. Auf der individuellen Ebene würde ich, glaube ich, tatsächlich auch als wissenschaftlicher Leiter des KI-Campus genau den KI-Campus zunächst mal empfehlen. Es ist kostenlos, es sind freie Bildungsmaterialien, die nur doch sehr, sehr breite Abdeckung von KI, allgemein technische Grundlagen, aber auch verschiedene Anwendungsgebiete bereitstellen. Dann gibt es aber auch noch eine andere Dimension und die ist es ja gerade, die auch den Boom im Moment ausgelöst hat, dass Organisationen auch dafür verantwortlich sind, ihre Mitglieder, Belegschaften, aber auch an Hochschulen die Mitglieder über KI weiter zu qualifizieren, nicht zuletzt auch dadurch, dass der Europäische AI Act ja gewisse Schulungs- und Qualifizierungsanforderungen macht. Und da sozusagen ein bisschen die Spreu vom Weizen zu trennen, ist manchmal gar nicht so einfach. Aber man kann, glaube ich, schon ein gutes Angebot auch dahingehend beurteilen, ob es eine hohe Passung hat. Ob also einerseits die technische, wissenschaftliche Kompetenz da ist, ob das die Personen, die das anbieten, glaubhaft repräsentieren, ob zum anderen aber auch, und das ist ja für die konkreten Personen, die die Weiterbildung machen wollen, ob der Konkretisierungsgrad gut ist, ob tatsächlich die Systeme als Fallbeispiele genommen werden, die in der jeweiligen Organisation zum Beispiel auch verwendet werden, dass also ein guter Theorie-Praxisbezug da ist, der auch für die konkreten Handlungen in beispielsweise der Organisation, in der man tätig ist, relevant sind. Ich glaube, das sind Parameter, die für eher organisationsgestützte KI-Weiterbildungen relevant sind. Das Individuelle, wie gesagt, da würde ich als ersten Blick immer den KI-Campus empfehlen.
Und ihr habt ja auch wirklich ein sehr, sehr breites Angebot von sehr vielen Anbietern, also sowohl von Hochschulen, aber auch von Firmen wie IBM. Magst du da mal drauf eingehen? Wer macht denn alles Fortbildungen bei euch auf der Plattform? Also wer bietet denn da das Material an?
Das Materialangebot ist tatsächlich größtenteils mittlerweile von Hochschulen. Und das hat sich auch im Laufe der Zeit verändert, wie die Angebote auf die Plattform KI Campus gekommen sind. Anfang waren es gewisse Ausschreibungen, die der Stifterverband gemacht hat, wo einzelne Personen sich darauf bewerben konnten, mit einer gewissen Förderung OER-Materialien in den KI-Campus einzustellen. Und es hat sich dann im Laufe der Zeit gewandelt, dass einerseits die Projektplattform sehr konkret Personen angesprochen hat, die sichtbar sind, sichtbar waren. Das können auch durchaus dann Personen aus Unternehmen sein, dann vielleicht praxisnahe Inhalte beizutragen. Im Laufe der Zeit, der letzten 7 Jahre, sind aber ja auch einige Hochschulen in das KI-Campus-Projekt eingestiegen. Beispielsweise die duale Hochschule Baden-Württemberg, die Fernuniversität und die Humboldt-Universität in der letzten Förderphase und jetzt zunehmend mehr Hochschulen auch in der aktuellen Förderphase, sodass es genau der Ansatz ist, in den Hochschulen zu schauen, gibt es Lehrende, die vielleicht ein Interesse haben, ihre eigenen Bildungsmaterialien aus den Lehrveranstaltungen als OER in die KI-Campus-Plattform hochzuladen, damit sie von anderen verwendet werden können. Oder auch andersrum zu schauen, wie können die Materialien, die auf dieser kostenfreien Plattform sind, in die reguläre Hochschullehre primär integriert werden. Dadurch, dass es aber jetzt gar nicht speziell Inhalte sind, die ausschließlich für die Hochschullehre da sind, profitiert natürlich potenziell jeder davon, von den unterschiedlichen Materialien. Und natürlich gibt es einen gewissen Auswahlprozess, eine gewisse Redaktion, sodass bei Materialien, die jetzt nicht gerade aus einem universitären Kontext kommen, noch drauf geschaut wird, ob die tatsächlich qualitativ geeignet sind, um auf der KI-Campus-Plattform gehostet zu werden.
Ja, und da sieht man wieder mal ganz schön, dass eigentlich wichtig ist, dass alle an einem Strang ziehen. Also, dass man auf der einen Seite Inhalte zur Verfügung stellt, auf der anderen Seite aber auch kuratiert und einfach bei diesem wichtigen Thema so viel wie möglich auch anbieten kann, sodass alle die Möglichkeit haben, sich auch weiterzubilden. Und generative KI führt auch dazu, dass ja ganz viel unterschiedlicher Content ganz schnell erstellt werden kann. Was meinst du denn, verändert generative KI die Weiterbildung selbst, also im Sinne der Lernformate? Wenn wir jetzt auf den KI-Campus schauen, sehen wir ja auch, dass das ja eigentlich eine ganz neue Art des Lernens ist. Wie schätzt du das ein?
Also generative KI verändert natürlich auch die Weiterbildung selbst. Und zwar auf ganz, ganz verschiedene Arten. Ich will vielleicht 2 Beispiele geben. Das eine ist, dass es natürlich heute sehr viel leichter geworden ist, als es früher war, ich nenne sie jetzt mal personalisierte Lernbegleiter digitale. Früher hätte man intelligente tutorielle Systeme als Begriff dafür genannt, an den Lehrmaterialien angepasst zur Verfügung zu stellen. Das sind letztendlich spezialisierte Systeme, die auf Sprachmodellen basieren, aber auch auf den Inhalten konkret basieren, die in den Kursen zur Verfügung stehen und die es Nutzerinnen und Nutzern erlauben, ganz einfach den Kursinhalt im Prinzip zu befragen, sich also nicht nur linear durch die ganzen Videos durchzuhören und die Quizzes zu machen, sondern auch Rückfragen zu stellen, Nachfragen zu stellen, sich selbst Quizzes und Wissenstests zusammenzustellen. Also die Art und Weise der Interaktion, wie Lernende mit dem Kursmaterial umgehen können, hat sich sehr, sehr stark verändert. Weg von dem Linearen hin zu einem hochpersonalisierten. Das Gleiche gilt natürlich auch für die Personen, die Inhalte, Kurse auf der Plattform zur Verfügung stellen. Auch dort haben wir heute ja sehr viel mehr Möglichkeiten, einen Kurs zu platzieren, als nur mehr oder weniger zu sagen, naja, die Pflichtanteile sind jetzt die folgenden Videos, die folgenden PDF-Dokumente und die folgenden Quizzes, die gemacht werden müssen. Heute ist es ja ohne weiteres möglich, auch die Kurse selbst adaptiv zu gestalten, also mit verschiedenen Abbiegemöglichkeiten, mit verschiedenen optionalen Inhalten. Und auch einige der Inhalte können natürlich mittlerweile mit KI-Unterstützung generiert werden, sodass das nicht ein sehr, sehr stark manueller Prozess ist, sondern auch ein Prozess, in dem die Lehrenden mit KI zusammen in ihrer Autorenfunktion in der Plattform tätig sind. Kurz und gut. Generative KI spielt auf der KI-Campus-Plattform und auf vielen Lehrplattformen mittlerweile doch auch jenseits des Inhaltscharakters eine zunehmend große Rolle als Lehrunterstützung und auch als Lernunterstützung.
Du sagst ja, es ist ein Projekt vor allem jetzt, was von Hochschulen getragen wird, aber die Frage ist ja vor allem, wie bringen wir das in die Breite der Gesellschaft, damit es nicht nur bei ohnehin interessierten Menschen ankommt oder bei Menschen, die eben gerade an der Hochschule studieren, sondern dass wir das wirklich der Breite der Bevölkerung nahebringen können. Was braucht es dazu?
Es braucht eigentlich ein ganzes Bündel von Maßnahmen, die aber auch in Teilen schon angelaufen sind. Einerseits braucht es in gewissen Bereichen ganz sicher eine Verpflichtung, dass Menschen, die beispielsweise in verantwortungsvoller Tätigkeit sind, in Dingen, bei denen KI eine Rolle spielt, auch gewisse KI-Kompetenzen haben. Das haben wir zum Beispiel über die Qualifizierungsanforderungen des AI Acts europaweit. Dann gibt es die Frage, die vorhin auch schon thematisiert worden ist, wo fangen eigentlich KI-Kompetenzanforderungen an? Was müssen Schülerinnen und Schüler vielleicht darüber wissen in verschiedenen Altersstufen? Was ist für alle Studierenden relevant? Was ist für Studierende gewisser Fächer relevant? Aber auch, was ist für Berufstätige relevant in verschiedenen Professionen, die in ihrer eigenen Ausbildung vielleicht gar nichts mit KI zu tun gehabt haben? Und da spielen wiederum natürlich einerseits die Führungskräfte eine Rolle, das heißt Führungskraftqualifikation ist im Moment ein extrem wichtiges Thema. Und wenn man auf der anderen Ebene mal anschaut, dann ist natürlich die Integration von KI-Kompetenz bereits in den Schulen ein sehr wichtiges Thema. Und da gibt es auch einiges an Aktivitäten in Schulen, wie man sich altersgerecht mit KI im Informatikunterricht, aber auch jenseits des Informatikunterrichts auseinandersetzen kann, sodass es auch in schulische Curricula ankommt. Und ich glaube, dieser Mehrklang aus rechtlicher Verpflichtung, aus schulcurricularer Integration und aus, ich nenne das mal, aus durchaus einem Eigeninteresse, einem relevanten Eigeninteresse von Unternehmen, sich selber zu transformieren, um von KI zu profitieren in ihren unterschiedlichen Chancen, die verschiedenen Branchen haben. Das ist so ein bisschen der Dreiklang, der dann nicht nur die ohnehin interessierten Menschen mitnimmt, sondern auch zumindest diejenigen, bei denen es wichtig ist, dass KI-Kompetenzen angelegt sind, zum Beispiel bei unserer zukünftigen Generation.
Jetzt hast du ja gerade eben das Thema Schule angesprochen, dass es da ja auch Bestrebungen gibt. Siehst du uns insgesamt auf einem guten Weg in Deutschland hier, was diese KI-Kompetenzen angeht? Weil die Digitalisierung, da gab es ja schon sehr viel Kritik, dass die in den Schulen verschlafen worden ist. Klar, es gibt jetzt einige gute Ansätze, aber hast du insgesamt das Gefühl, wir befinden uns auf einem guten Weg oder sind wir in Deutschland in Gefahr, jetzt auch die KI-Wende sozusagen zu verschlafen, was die Schulen angeht?
Die Gefahr besteht natürlich immer. Aber ich denke, wir haben auf jeden Fall einige sehr, sehr positive, schöne Beispiele. Ich hatte dieses Jahr beispielsweise die Chance, beim KI-Schulpreis mit in der Jury zu sitzen, wo wirklich sehr, sehr schöne Beispiele gezeigt werden konnten und auch eine Bühne gegeben werden konnte, wie man sich auch mit begrenzten technologischen Mitteln und ohne riesige große Server in der Schule Gedanken machen kann, KI-Kompetenzen zu thematisieren und in interessante Unterrichtsprojekte beispielsweise umzusetzen. Das geht also durchaus und wir haben da einiges an Positivbeispielen. Wir sehen auch, dass wir im Bereich der Unterrichtsmedien eine Transformation haben, dass also das Schulbuch, was wir in der Vergangenheit so im Printbereich irgendwie hatten, dass sich das verändert und auch zu einem KI-gestützten Lernmedium wird, bei denen Lehrkräfte auch die Möglichkeiten haben, die Chancen, die wir eben beispielsweise angesprochen haben, auch zu nutzen. Natürlich haben wir in Deutschland ein föderales System und dieses föderale System mit allen seinen Chancen und Risiken trägt natürlich dazu bei, dass wir nicht besonders schnell sind. In zentralisierten Ländern, in denen stärker sozusagen eine Lösung propagiert werden kann, die haben manchmal einen Geschwindigkeitsfaktor, den sie uns voran haben. Wir haben aber durchaus eine Stärke darin, auch den verantwortungsvollen Umgang mit KI, die ethische Dimension zu thematisieren. Und das zeigt sich ja letztendlich auch in den Kompetenzrahmen, die wir wie beispielsweise in DICOMP, Eduramen, aber auch in anderen Kompetenzframeworks haben. Ich bin eigentlich ganz optimistisch gestimmt, auch wenn wir natürlich immer wieder Fälle haben, wo wir dann auch mal in andere Länder schauen sollten und uns Infrastrukturen beispielsweise anschauen können.
Jetzt nochmal einmal der Blick zurück auf den KI-Campus. Du bist ja jetzt schon seit einigen Jahren mit dabei und begleitest dieses Projekt ja von Anbeginn an. Hattest du denn für dich so wichtige Lernmomente in dieser Zeit, wo du gesagt hast, das hat mich jetzt selber erstaunt oder das habe ich für mich selbst mitgenommen?
Ich glaube, es waren zwei wichtige Momente. Das eine ist ein qualitativer Moment gewesen, wo wir uns vor einigen Jahren die Frage gestellt hatten, für wen machen wir das eigentlich als primäre Zielgruppe? Weil wir tatsächlich, ich erwähnte das vorhin, am Anfang in einem Konsortium waren, in dem gar keine Hochschulen vertreten waren. Und dann letztendlich eine Richtungsentscheidung getroffen haben, dass der KI-Campus als Plattform halt zunächst mal nicht in einem also ganz allgemeinen Sinn für alle da ist, sondern schon eine Zielsetzung hat, dass es hier nämlich Bildungsmedien sein sollen, die auf einem Hochschulniveau letztendlich liegen und die auch die Möglichkeit bieten, mit einem langen Weg, der noch dann zu seiner Zeit zu gehen war, hochschulische Leistungspunkte zu sammeln und damit eine KI-Kompetenz mit Studienbezug zu realisieren. Das hat dem Projekt, glaube ich, geholfen, weil mit dieser Schwerpunktsetzung es dann doch einfacher war, zu schauen, welche Inhalte kommen eigentlich auf die Plattform und welche Inhalte sind im Sinne der Qualitätssicherung vielleicht nicht für den KI-Campus geeignet. Und das Zweite war, als vor einigen Jahren auf einmal die Benutzerzahlen sehr, sehr stark nach oben gingen. Das hing natürlich mit dem ChatGPT-Moment zusammen, der aber zu einem Zeitpunkt kam, als es die KI-Campus-Plattform ja schon gab. Und wir sind heute bei mehr als 160.000 registrierten Benutzerinnen und Benutzern und haben, glaube ich, über 90.000 Zertifikate aufgestellt. Und als ich einige Zeit nach dem ChatGPT-Moment in einer unserer Projektsitzungen mal gesehen habe, wie stark doch die Nutzungszahlen nach oben gegangen sind und wie sinnvoll es gewesen war, angesichts dieses Moments, wo quasi die ganze Welt über generative KI spricht, ein kompetentes, auch kostenloses Bildungsangebot zu haben. Das war schon ein toller Moment, an dem dann natürlich weiter gearbeitet worden ist, wie man dieses Momentum aufnehmen kann.
Ja, und das finde ich auch total schön, also zu sehen, wie so ein Projekt wächst und auch zu einem richtigen Zeitpunkt gestartet ist und beziehungsweise jetzt ja auch ganz viele Personen dabei unterstützt, KI-Kompetenzen aufzubauen. Das heißt, der Stand heute ist ja wunderbar. Und wenn du jetzt für dich so einen Blick in die Zukunft wirfst, wohin sollte sich denn der KI-Campus deiner Meinung nach weiterentwickeln und wie kann er sich denn in seiner Rolle auch im deutschen Bildungsökosystem weiter verfestigen?
Ich glaube, wenn man sich den KI-Campus-Stand heute anschaut, dann besteht der aus insgesamt über 50 Förderern und Partnern. Es ist ja nicht nur das Bundesministerium und die Projektpartner, es gibt auch eine ganze Reihe anderer Stiftungen und mittlerweile auch assoziierter Partner. Und ich würde hoffen, dass sich diese Infrastruktur, also dieses Netzwerk von Partnern, die zusammen den KI-Campus tragen, weiterentwickelt. Und ich glaube, die zentrale Aufgabenstellung, die wir für die nächsten 3 Jahre in unserer Arbeit haben, besteht auch darin, zum Beispiel eine curriculare Integration noch weiterzutreiben, dass wir also mit den Partnern weiter daran arbeiten, wie das gelingen kann, dass Lehrende sich an Materialien, an Open Educational Resources im KI-Campus bedienen, das in ihre Hochschullehre einbringen, aber auch letztendlich den Austausch, wieder was zurückzugeben, wie wir das intensivieren können und es auch mit einer größer werdenden Anzahl von Projektbeteiligten in dieser Netzwerkinfrastruktur hinzubekommen. Dann können wir es, glaube ich, sehr, sehr gut schaffen, dass der KI-Campus noch weiter an Sichtbarkeit jenseits der eigentlichen Projektpartner gewinnt und dass der, und das wäre für mich eine auch weitergehende Aufgabe oder Perspektive, dass er als Plattform für freie Bildungsmaterialien auf Hochschulniveau ein Rollenmodell einnimmt. Ganz unabhängig davon, dass es hier um KI-Materialien geht, ist es ja zunächst erstmal auch eine funktionierende Infrastruktur, in der sehr, sehr viele Hochschulen und andere Partner darin zusammenarbeiten, hochwertige Bildungsmaterialien miteinander zu teilen. Und alleine diese Funktionalität ist, denke ich, auch wert, da mal genau hinzuschauen.
Ja, genau dieser Fokus Bildung für alle ist natürlich ganz wichtig und zeigt sich ja wunderbar auch in diesem Projekt. Und es ist ja auch schön zu sehen, wie es jetzt auch vielleicht weitergehen kann, gerade wenn wir auf die Schule schauen, wenn wir auf Hochschulen als solches sehen. KI-Kompetenzen in die Curricula. Das wird die Aufgabe für die nächsten Jahre sein. Daher, Nils, herzlichen Dank für deine Zeit, für deinen Input hier auch in unserem Podcast. Ich finde es sehr spannend zu sehen und auch, ja, auch aus der näheren Perspektive zu beobachten, wohin sich der KI-Campus entwickelt hat und wohin der Weg auch noch weitergehen wird. Und danke dir ganz herzlich für deine Zeit.
Ich bedanke mich auch.
Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst uns eine Bewertung da, schreibt uns eine Rezension, abonniert uns und empfehlt uns weiter und schaltet wieder ein. Wir freuen uns.